Vor der Predigt würde ich gern beten. Herr Jesus Christus, bitte segne uns die Zeit. Segne die Worte, die ich rede. Bitte benutzt du sie so gut wie möglich und rede du zu uns. Amen. Wir befinden uns mitten im Jahr und trotzdem ist es für die einen oder anderen wie ein neuer Jahresbeginn, weil nächste Woche die Schule wieder losgeht. Und für einige ist dieser Jahresstart, das Schuljahr, wichtiger als der normale Jahresstart. In Sachsen gehen die Schüler schon wieder ein Stück zur Schule, aber in Brandenburg zumindest geht es nächste Woche los. Und passend zu diesem Jahresbeginn wird uns im Kirchenjahr die Frage gestellt, wie sieht eigentlich mein und dein Christsein aus? Und es geht darum, wie gehen wir bestimmten Problemen aus dem Weg? Und es geht um die Frage, ich baue ein bisschen Spannung auf, und es geht um die Frage, wie sieht es eigentlich mit dieser Freiheit aus, die Jesus versprochen hat? Ja, also in Johannes 8, 32 sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal stelle ich mir die Frage, also bin ich frei? Und ich habe das Gefühl, nicht ganz frei zu sein. Und die Frage ist, ja, woran liegt es eigentlich? Was ist das Problem? Ja. Und zuerst möchte ich den Bibeltext für die Predigt heute vorlesen. Ich lese den aber nicht im normalen Bibeltext vor, sondern in einer Fassung von Eckhart zu Nieden. Der Rentnerkreis ist hinlänglich vertraut mit Eckhart zu Nieden. Und zwar ist das jemand, der Bibeltexte in Reimform wiedergibt. Und da ja die Bibel oft sehr kompakt ist, die Texte sehr kompakt sind, ist das manchmal ganz gut, wenn man nochmal so einen Text liest. Von daher jetzt den Text, den Bibeltext in Reimform. Der ist dadurch ein bisschen länger, aber ja, ganz gut. Die zwei ungleichen Söhne. Es war einmal ein Mann, der saß am Tisch, wo er sein Frühstück aß. Doch merkt er gar nicht, ob's ihm schmeckt, die Sorgen ihn zu früh geweckt. Bevor die Sonne aufgegangen, die nahmen völlig ihn gefangen. Im Weinberg war so viel zu machen, beschneiden, jäten, solche Sachen. Er brauchte viel mehr Arbeitskräfte, doch heute nötigen Geschäfte, zu einer Reise in die Stadt. Der Mann erhob sich, er war satt. Und an der Tür, da traf er schon den frisch erwachten ersten Sohn. Es war gerade 6:30 Uhr. Mein Sohn, sprach er, du bist ja fleißig. Ich gehe, dass ich mich nicht verspäte, geh du zum Weinberg raus und jäte. Was da zu tun ist, weißt du ja. Der Sohn sprach artig, ja, Papa. Kaum aber war der Alte weg, briet er sich Spiegelei mit Speck. Und aß auch sonst noch manches Gute, nach Arbeit war ihm nicht zumute. Dann schlich der ach so liebe Sohn sich durch die Hintertür davon, zu einem Rundgang durch die Schenken, ohne an den Weinberg nur zu denken. Zu schön war dieser Tag heut gerade, für harte Arbeit viel zu schade. Er soff und tat auch sonst nicht Rechtes, mit Freunden beiderlei Geschlechtes. Der Vater gab nun unterdessen, dieweil der Sohn so Pflicht vergessen, dem alten Esel eine Dattel und legte auf ihn seinen Sattel. Schwang sich hinauf, um fortzureiten, da sah er seinen Sohn, den zweiten. Der kam meist spät aus dem Bett und war auch sonst viel weniger nett als jener erstgeborene Bruder und außerdem ein faules Luder. Hör her, mein Sohn, der Vater sprach, gehe eile deinem Bruder nach. Jetzt ist nicht Zeit, sich auszuruhen, im Weinberg ist so viel zu tun. Der Junge aber sagte munter, ach, rutsch mir doch den Buckel runter, ich will an schönen Sonnentagen mich nicht mit zu viel Arbeit plagen. Und außerdem, da schuftet schon mein Bruder und dein Lieblingssohn. Am Ende bei der Weinbergpflege komm ich dem Großen ins Gehege, hab mir was anderes vorgenommen. Das soll mir nichts dazwischen kommen. Ehe sich der Vater halbwegs fasste zu einer Antwort, die hier passte, und ehe er sich zu sich selbst gefunden, war dieser Bengel schon verschwunden. Welch frecher Sohn ward ihm geboren, er seufzt und gab dem Tier die Sporen. Der jüngste Sohn begann inzwischen, sich auch ein Frühstück aufzutischen. Und während er gemütlich kaut und dabei stille in sich schaut, kommt der Gedanke angeflogen, ich war doch ziemlich ungezogen. Mit seinem Vater so zu sprechen, ist böse, fast schon ein Verbrechen. Genieße täglich, auch heut früh, vergnügt die Früchte seiner Mühe, doch ohne etwas beizutragen und ohne mich wie er zu plagen. Das ist nicht recht, ich sehe es ein, drum will ich jetzt, trotz Sonnenschein, obwohl ich in der Mittagshitze, nachher wahrscheinlich schrecklich schwitze, so dass die Kräfte mir erschlaffen, doch in den Weinberg gehen und schaffen. Er nahm, es war schon etwas spät, gleich aus dem Schuppen das Gerät, das er benutzte ja schon oft, und ging zum Weinberg, wo er hofft, den großen Bruder vorzufinden, beim Rebenschneiden oder Binden. Doch seltsam, er war ganz allein, inmitten dieses Hangs mit Wein. Nanu, der hat sich wohl verdrückt. Aha, ich bin doch nicht verrückt und schufte hier allein. Ich gehe. Doch plötzlich kam ihm die Idee, was kümmert mich des Bruders Sünde? Ich tue, was ich für richtig finde. Der Rabbi Jesus, Meister, Lehrer, fragt nach dem Gleichnis seine Hörer, wer hat des Vaters Willen getan? Denn darauf kommt es schließlich an. Will einer wirklich Gott gefallen, muss er nicht fromme Floskeln lallen. Es geht drum, wie er wirklich handelt und wer auf bösem Wege wandelt. Und wer sich gegen Gott empört, tut gut dran, wenn er sich bekehrt und ändert sich, um Gottes Willen von nun an gerne zu erfüllen. Es wird dadurch immer ein bisschen länger, aber es reimt sich, finde ich nett. Und man hat ein bisschen mehr Zeit, sich an die Handlung zu gewöhnen, an das, was es eigentlich geht. In dieser Darstellung ist übrigens ein Fehler drin. Hat ihn jemand festgestellt? Niemand diesmal? Ist jemand dran? Die Söhne sind vertauscht. Also in der biblischen Geschichte ist es genau andersrum. Da kommt erst der faule Sohn und dann kommt der Sohn, der Ja sagt, aber es aber nicht macht. Naja, aber der Text ist im Grunde genommen eigentlich sehr, sehr einfach. Ein Vater, zwei Söhne, einer ein Ja-Sager und ein Nein-Sager. Die Ja-Sager, die kennen wir, ne? Ich bin auch einer, bekenne ich. Ja, man kann irgendwie nicht so richtig Nein sagen. Man will es irgendwie vielen recht machen und das ist manchmal schwierig. Irgendwann merkt man dann, dass man irgendwie in Stress gerät. Ne? Wenn man bei zu vielen Sachen Ja sagt, dann macht man eben die Sachen gedrängter, ja, und kriegt ein Problem. Und dann gibt es die anderen, die Nein-Sager, die erstmal von vornherein erstmal abblocken und sagen, ah, das schaffe ich nicht, aber am Ende schaffen sie es vielleicht doch und dann sind sie doch irgendwie da. Beide haben so ihre Schwächen und ihre Stärken. Beide, ne, mit den Nein-Sagern kann man nicht so gut planen, die sind dann doch irgendwie da. Und die Ja-Sager, die sagen ja, kriegen es am Ende aber ganz knapp hin. Man kann das besonders schön an der Kuchenliste sehen. Die Ja-Sager tragen sich ein und backen früh noch schnell einen Kuchen, was ihnen erst dann wieder einfällt. Die Nein-Sager schreiben sich gar nicht erst ein und bringen zum Fest dann doch einen Kuchen mit. Aber die Frage ist, was ist denn der Punkt, den Jesus hier eigentlich machen will? Was will er uns denn eigentlich sagen? Bis hierhin, das, was wir bis jetzt gehört haben, könnte man zusammenfassen in: Reden kann man viel und bekennen kannst du oft, aber am Ende zählt das Ergebnis. Am Ende zählt, was du gemacht hast. Was hast du wirklich gemacht? Aber das ist noch nicht alles, was Jesus sagen will. Denn Jesus sagt ja dieses Gleichnis zu bestimmten Leuten. Jesus ist gerade im Tempel und am Tag vorher hat er so richtig Bambule gemacht. Da hat er die Händler, die Tische von den Händlern umgeschmissen, hat die Händler rausgeworfen aus dem Tempel und hat gesagt, der Tempel soll ein Bethaus sein. Jesus war übrigens, ich weiß gar nicht, das wissen wahrscheinlich nicht alle, Jesus war nicht die meiste Zeit in Jerusalem. Jesus war die meiste Zeit in Galiläa. Man kann sich vorstellen, wie er war die meiste Zeit in Sachsen. Und irgendwann ist er nach Berlin gegangen. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und jetzt war er nun in Jerusalem. Jetzt wollten ihn die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die schon viel von diesem Jesus gehört haben, der ihn durch Galiläa zieht, den wollten die jetzt auf die Probe stellen. Und dann macht er auch noch so eine Sache, dass er da die Tische umwirft. Woher hat er das Recht? Also fragen Sie ihn. Fragen, sag mal, wer erlaubt dir eigentlich sowas zu machen? Wer erlaubt dir eigentlich hier zu predigen? Wer hat dir eigentlich die Vollmacht gegeben? Was hast du überhaupt für Scheine, um deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen nachzuweisen? Und da stellt Jesus eine Gegenfrage. Es ist oft so, dass die Rabbis mit einer Gegenfrage geantwortet haben. Also stellt Jesus eine Gegenfrage und sagt, sagt mal, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr kennt euch doch aus. Die Taufe von Johannes dem Täufer, war die von Gott oder war die menschlich? Da fangen die Schriftgelehrten und Pharisäer an zu überlegen. Man kann ja, wenn man in der Öffentlichkeit steht, kann man ja nicht so schnell antworten. Da muss man sich gut überlegen, was man sagt. Also überlegen Sie sich. Also wir selber, wir haben dem Johannes ja nicht geglaubt. Also wir waren ja nicht da und haben uns taufen lassen. Naja, also wenn wir jetzt sagen, sie war von Gott, dann haben wir ein Problem. Dann sagt er, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Wenn wir jetzt aber sagen, die Taufe war menschlich, dann rücken uns die ganzen Leute auf die Pelle, die sich von ihm haben taufen lassen. Ah, Mist, eigentlich können wir gar nichts sagen. Also gehen sie zu Jesus und sagen, also Jesus, das können wir dir nicht sagen. Und dann sagt Jesus, okay, dann habe ich auch keine Antwort für euch. Dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Und dann sagt er dieses Gleichnis von den zwei Söhnen. Und er macht den Pharisäern und Schriftgelehrten zwei Probleme deutlich, die sie haben. Erstens, er macht ihnen klar, ihr tragt eure Frömmigkeit vor euch her und jeder soll sehen, wie sehr ihr glaubt. Aber am Ende geht es euch nur um euer Ansehen. Es geht euch nicht wirklich darum, mit Gott etwas zu tun zu haben. Es geht euch nur darum, irgendwelche Regeln zu erfüllen. Es geht euch viel mehr darum, was die Leute eigentlich denken. Als Jesus diese Frage stellt, geht es ihnen mehr darum, wie die Leute reagieren, wenn sie die Antwort geben, als dass es ihnen wirklich darum gegangen wäre, was Gottes Sache ist, was Gott eigentlich will. Und ganz ehrlich, wir müssen auch aufpassen. Wir müssen auch Acht geben, dass wir nicht unsere Frömmigkeit und das, was die anderen von uns sehen, zum Wichtigsten erheben, zu dem, was bedeutend ist. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Gemeinde kommen und es uns wichtiger ist, dass wir gut aussehen, dass wir immer schön freundlich sind und ja nirgendwo anecken. Und dass wir, wenn wir im Alltag sind oder wenn die anderen Gemeindemitglieder uns vielleicht im Alltag erleben, dass wir dann immer gut aussehen, ja, immer alles aufgeräumt ist. Das Haus und das Wohnzimmer, immer alles schön. Ne? Und in Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Das Problem, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten nämlich hatten, das macht nicht frei. Das nimmt gefangen. Wenn es mir darum geht, was die anderen von mir denken, wenn es mir darum geht, dass die anderen in der Gemeinde das gut finden, was ich mache und sagen, super gemacht, dann werde ich unfrei, dann kümmere ich mich nämlich nur noch darum und dann geht es nicht mehr darum, was ist eigentlich Gottes Wille, was will Gott eigentlich von mir, jetzt gerade, wen soll ich vielleicht ansprechen, mit wem soll ich vielleicht beten, das ist dann nicht mehr so wichtig. Hauptsache, die anderen finden mich gut. Wenn ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin, fromm auszusehen, dann wird Glaube zur Aktion, zum Hobby, zur Maske oder zur Religion. Und so kommen wir ehrlich gesagt nicht durch das nächste Jahr. Und das Zweite, was Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt, ist, ihr tut nicht das Entscheidende. Er sagt am Ende des Gleichnisses, die Zöllner und Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Die Zöllner und Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Das ist ein ganz schön harter Vorwurf. Man kann den Pharisäern und Schriftgelehrten nun wirklich nicht vorwerfen, dass sie nichts gemacht haben. Jesus sagt das sogar selber mal an einer anderen Stelle. Da sagt ihr, ihr gebt den Zehnt vom Kümmel. Also die waren nun wirklich darauf bedacht, alles richtig zu machen. Jede Regel, jedes Gesetz richtig zu erfüllen. Okay, bei manchen haben sie ein bisschen getrickst, aber sie haben sich Mühe gegeben. Sie dachten nur, und das war ihr Problem, sie dachten, durch bestimmte Aktionen und Handlungen wären sie sicher, wären sie auf der sicheren Seite. Und auch das ist wieder so eine Sache, die kann uns auch ganz leicht passieren. Dass wir zu schnell fertig sind, dass wir zu schnell sicher sind und sagen, ja, ich bin gerettet, ich gehöre zu Gott, fertig, mir kann nichts mehr passieren. Ich bin ja gerettet, ich bin ja durch. Das Problem ist, dann fängt man an, selbstgerecht zu werden. Was Gott von uns möchte, ist ein ganz auf ihn bezogener, lebendiger Glaube. Ein von ihm abhängiger Glaube. Ein Glaube, der fragt und nicht selbstgerecht ist. In den Seligpreisungen hatten wir es diese Woche in der Bibelstunde. Da sagt Jesus als erste Seligpreisung, selig sind die geistlich Armen. Da gibt es oft die Diskussion, sind jetzt die Armen gemeint, die nichts haben, oder sind die geistig Armen, also die irgendwie eine schwierige, die, was ich, nicht so intelligent sind, sind die damit gemeint? Nee, die geistlich Armen, das hat sich nach dem Exil herausgebildet, dieser Begriff, das waren die einfachen Leute, die sich nicht sicher waren, ob sie bei Gott sicher sind, also ob sie wirklich alles richtig machen, die immer wieder gefragt haben und die wussten, ich bin von Gott abhängig. Ich brauche Gott, wirklich. Ich brauche Gott jeden Tag, weil ich entweder nichts zu essen habe oder nicht so schlau bin wie die, die uns das Wort Gottes auslegen. Die gesagt haben, die immer wieder gefragt haben, die wirklich darauf angewiesen waren, täglich mit Gott ins Gespräch zu gehen. Die gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, ob ich am Ende bei Gott lande. Und deswegen muss ich immer wieder nachfragen. Menschen, die alles von Gott erwarten, die meint Jesus damit. Und er sagt, selig, also glücklich zu preisen, sind die, die geistlich arm sind. Glücklich zu preisen sind die, die alles von Gott erwarten, die sich in ihrem Leben ganz auf Gott verlassen und nicht auf sich. Die verstanden haben, dass ich zwar einiges erreichen kann und dass ich auch gut arbeiten kann, ich kann auch viel Geld verdienen, aber die entscheidenden Dinge im Leben, die kann ich nicht machen. Die entscheidenden Dinge im Leben kann ich nicht beeinflussen. Was Huren und Zöllner von Pharisäern unterscheidet, ist vielleicht einfach, dass sie im Gegensatz zu den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht abgehoben sind, sondern ganz, ganz erdverbunden. Die wissen genau, dass sie nichts zu geben haben. Die wissen genau, dass sie nichts zu bringen haben. Und sie wissen genau, dass sie im religiösen Geschäft eher am unteren Ende der Nahrungskette sind. Und genau das macht sie demütig und genau das bringt sie dazu, dass sie sagen, okay Gott, ich habe nichts zu bringen, aber wenn mir da einer einen Täufer anbietet, ich kann umkehren und ich kann Buße tun, ich kann mit dir neu anfangen, dann will ich das annehmen. Wir sollen ein demütiges und fragendes Herz behalten und nicht abheben. Ein Herz, das alles von Gott erwartet. Wir sollen wach bleiben gegenüber Gottes Reden. Was wir brauchen, ist eine Diät. Diät kennen wir alle, aber wir verstehen eine bestimmte Sache darunter. Diät kommt aus dem Griechischen, das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet Lebenswandel oder Lebensführung. Jeder von uns, der schon mal eine Diät gemacht hat, ich habe schon ein paar Versuche unternommen, der weiß ganz genau, wenn ich so ein Programm durchziehe, mal 2 Wochen oder 3 Wochen, dann habe ich einen Erfolg, einen schnellen Erfolg, das ist auch schön, aber es bringt nichts. Die Pfunde sind so schnell wieder drauf, vergesst es. Wenn ich wirklich abnehmen will, muss ich mir eigentlich einen anderen Lebenswandel angewöhnen. Dann muss ich mir bestimmte Sachen angewöhnen und die muss ich tun. Ich habe euch mal so ein paar mitgebracht. Wie gesagt, ich habe mich ja schon mal damit beschäftigt. Ich mal gucken. Ah, Entschuldigung, ich klicke in die falsche Richtung. Ja, ja. Also, erste Regel, keine Kalorien trinken. Wenn man trinkt, nur Wasser, Kaffee ohne Zucker, Tee ohne Zucker. Niemals Kalorien trinken, also keine Fanta, Cola und so ein Zeug. Wenig Kohlenhydrate, also weniger Brötchen, Brot und Zucker. Mehr Gemüse. Obst geht auch, aber es ist auch viel Zucker drin. Viel Gemüse. Gemüse regt die Verdauung an. Und ist sowieso gut. Und das Letzte, Bewegung. Wenn ich in Bewegung bleibe und mein Körper gut aufgebaute Muskeln hat, dann verbrennt er schon mehr, dann hat er mehr Grundumsatz. Ja, also das könnt ihr euch mal so ein bisschen zu Herzen nehmen, wenn ihr Probleme mit eurer Ernährung habt. Jetzt kommen wir mal zu unserer Diät. Ich habe gesagt, wir brauchen eine Glaubensdiät. Das erste, Jesus glauben. Mit Jesus, also Jesus zu glauben, heißt nicht zu glauben, dass es Jesus gab. Jesus zu glauben heißt nicht, davon auszugehen, dass Jesus irgendwie transzendent irgendwo da ist. Und das ist auch schön. Und am Sonntag lasse ich mich so ein bisschen in ein paar warme Worte einwickeln und das war's. Jesus zu glauben heißt, seinen Worten zu glauben. Heißt zu glauben, dass er ganz konkret jetzt und auch im Alltag zu jeder Zeit da ist. Dass er wirklich für mich gestorben ist, dass das, was im Wort Gottes steht, dass das wahr ist, dass ich das anwende. Jesus zu glauben heißt, mit ihm zu leben, jeden Tag. Jesus zu glauben heißt, mit ihm zu reden. Nicht in frommen Floskeln, sondern ehrlich. Ich habe es vorhin gesagt, die Zöllner und die Huren, die hatten den Vorteil, sie waren erdverbunden, sie waren bodenständig. Glaube muss bodenständig sein. Der muss ehrlich sein oder er ist gar nichts. Ich brauche Jesus nichts vorzumachen im persönlichen Gebet. Und Jesus zu glauben heißt auch zu glauben, dass er handelt. Dass er etwas tut. Das zweite, keine Sorgen machen. Das klingt so platt, das klingt irgendwie so ein bisschen frömmelig, so, ja, da mache ich mir mal keine Sorgen, da passiert auch nichts mit mir. Nein, das ist nicht gemeint. Jesus hat das gesagt, wir sollen uns nicht sorgen. Er sagt, der Vater im Himmel, der weiß schon, was ihr braucht. Der weiß, dass ihr eine Wohnung braucht oder ein Zimmer. Der weiß auch, dass ihr, was auch immer ihr braucht. Hier sitzen wahrscheinlich so viele Bedürfnisse, die kann ich jetzt gar nicht alle nennen. Jesus sagt, guckt euch die Vögel an. Ja, die säen nicht und die ernten auch nicht. Die haben keine Scheunen und sie werden trotzdem versorgt. Und die Lilien auf dem Feld, die sind so schön, schöner als König Salomo. Und Gott versorgt sie doch. Wie viel Zeit vertun wir damit, dass wir uns um unseren Reichtum kümmern? Und wenn es nur der Reichtum an Schrott ist, der unsere Zimmer voll macht. Wie viel Zeit verbringen wir damit? Gott möchte, dass wir Zeit für ihn haben. Umkehr zu Jesus. Ich habe vorhin gesagt, lebendigen Glauben, einen hörenden, fragenden Glauben. Das heißt nicht, ja, ich bin da vor 10 Jahren mal zum Kreuz gegangen, nach vorn habe ich mich getraut und das war's. Nee. Umkehr zu Jesus immer wieder, in regelmäßigen Abständen. Und es ist nicht das Holzkreuz, zu dem ich nach vorne komme und dann ruft mich der Evangelist nach vorne und dann komme ich auch und dann passiert was. Nein, Umkehr zu Jesus kann zu Hause passieren, kann in meiner Gebetszeit passieren, dass ich und muss auch. Weil Umkehr muss eigentlich täglich passieren. Ich sage, Gott, ich komme wieder neu zu dir. Ich richte mich wieder ganz neu auf dich aus. Nicht selbstsicher werden. Jesus hat einige steile Sätze gesagt, die uns die Selbstsicherheit verbieten. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und dafür brauchen wir offene Ohren, zu hören, Gott, was ist dran? Es gibt noch eine andere Stelle, wo Jesus sagt, es werden nicht alle ins Himmelreich kommen. Und er sagt, die Leute werden sagen, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, wir haben in deinem Namen geweissagt. Als ich das als Jugendlicher gelesen habe, da habe ich immer gedacht, meine Güte, so weit bin ich noch gar nicht. Aber was er damit deutlich machen will, darum geht es nicht. Es geht darum, den Willen Gottes zu tun. Es geht nicht darum, irgendwo abzuheben, irgendwas und nicht zu glauben, wir machen was ganz Besonderes für Gott und deswegen kommen wir in den Himmel. Sondern es geht darum, den Willen des Vaters zu tun. Und das kann manchmal sein, den Müll auszuleeren. Das kann manchmal sein, das Gemeindehaus sauber zu machen. Es kann ziemlich vieles sein. Es kann vor allen Dingen ziemlich Unfrommes auch sein manchmal. Und das Letzte in der Diät, die wir brauchen, Wegweisung Gottes. Wirklich zu fragen, Gott, wo willst du mich haben? Ich will gar nicht so tun, als ob ich das jeden Tag machen würde. Ne, man vergisst es auch mal. das rutscht einem durch. Aber es geht darum, grundsätzlich um Gottes Willen zu fragen. Was meine Lebensführung angeht, aber auch was mein Weg angeht. Ja? Wenn man schon 3-4 Mal umgezogen ist und in anderen Städten gewohnt hat, ist man grundsätzlich offener dafür, auch wieder mal umzuziehen. So geht's mir. Aber die Frage ist, wann sagt Gott, dass es soweit ist? Wann sendet Gott? Ich habe mir während der Jugendarbeit, klar macht man sich Gedanken, wie lange macht man noch Jugendarbeit? Wann geht man in eine andere Stadt? Wann ist es dran? Ja, Gott hat einen anderen Plan. Ich bin immer noch in Spremberg. Und ich merke, das ist gut. Das ist der Ort, wo ich sein soll. Wir sollen mit Gott abklären, wo wir sein sollen. Wo ist der Ort, wo er uns haben möchte? Und da geht es nicht immer um physikalische Orte, da geht es auch um Aufgaben, die wir tun. Um Berufungen innerhalb der Gemeinde. Und vielleicht hast du das schon mal gemerkt, gespürt, dass Gott sagt, du, es ist eine andere Aufgabe dran. Geh mal einen Schritt weiter. Trau dich mal was. Ich will dich woanders sehen. Was Jesus durch das Gleichnis sagen möchte, ist, Glaube muss Konsequenzen haben. Wir sollen in keine Gesetzlichkeit verfallen. Wir sollen einen lebendigen Glauben haben. Und auf die Frage am Anfang bezogen, wie ist es eigentlich mit der Freiheit, die Jesus verspricht? Ja, Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Wenn du deine Glaubensernährung umstellst, wenn du mit Gott lebst, wenn du fragst, wenn du nach Gottes Willen fragst, wenn du mit Gott lebst, dann wirst du das erleben. Wenn du deine Ernährung umstellst, wirst du merken, dass du Pfunde verlierst und es wird dich frei machen, in körperlicher Hinsicht. Wenn du mit Gott lebst, in einer lebendigen Beziehung, dann wird dich das auch frei machen. Und jetzt möchte ich noch kurz was hinten ranhängen. Der ein oder andere sitzt vielleicht hier und denkt sich, naja, Andreas, das ist ja schön, wenn du das so sagst. Klingt auch erstmal ansprechend, möchte ich gern so haben. Hab's versucht, aber bei mir bewegt sich nichts. Was ist denn, wenn das bei mir nicht passiert? Will Gott nicht mit mir reden? Bin ich ihm nicht gefällig? Es passiert ja leicht, dass man in einer Predigt, da spitzt man ja immer eher zu und man sagt immer lieber das Hoffnungsvolle und das Evangelium. Aber es gibt Menschen, die sagen, das und das habe ich noch nicht erlebt. Dann möchte ich euch gern an die Predigt verweisen, die der Fred gehalten hat. Letzte Woche war das, wo er von Abraham geredet hat. Der Abraham, der an der Verheißung festgehalten hat. Der auch gesagt hat, hey Gott, das mit dem Sohn, den du mir versprochen hast, ist noch nicht passiert. Und er sollte daran festhalten. Es hat noch ein Stück gedauert. Manchmal dauern Verheißungen etwas länger. Aber du wirst es erleben, wir werden erleben, dass Gott in unserem Leben handelt. So wie Ines es vorhin erzählt hat. Und wahrscheinlich könnten noch viel mehr aus unserer Runde Zeugnis geben davon, wie Gott gehandelt hat in ihrem Leben. Amen.